Radio Prag, Nachrichten.
Premier Necas würdigt die tschechische Spezialeinheit in Afghanistan. Ermittler erkennen Notwehr bei den tödlichen Schüssen auf einen Roma in der Silvesternacht. Ein tschechischer Künstler will Sarrazin-Buch mit Sammelaktion kritisieren. Premier Necas hat die Arbeit der tschechischen Spezialeinheit im Rahmen der ISAF-Truppen in Afghanistan gewürdigt. Mit ihrem Einsatz würden die tschechischen Soldaten auch die Gefahren für die Bürger ihres Landes reduzieren, sagte der Regierungschef am Freitag im mährischen Prostějov. Ende Dezember war das zweite 100-köpfige Auslandskontingent der Spezialeinheit vom Hindukusch zurückgekehrt. Während ihres halbjährigen Einsatzes seit dem Juli hatten die Tschechen an 150 Kampfoperationen teilgenommen. Die Soldaten waren in der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan im Osten Afghanistans eingesetzt. Bei den Schüssen durch die im nordböhmischen Tannwald in der Silvesternacht ein 23-jähriger Roma getötet und sein 2 Jahre älterer Bruder verletzt wurden, soll es sich um Notwehr gehandelt haben. Zu diesem Ergebnis sind die Ermittler gekommen. Der 63-jährige Täter habe sich gegen eine Messerattacke geschützt, teilte die zuständige Kreisstaatsanwältin mit. Damit wurde eine Anklage wegen Mordes, aber auch wegen einer rassistisch motivierten Tat ausgeschlossen. Die staatliche tschechische Brauerei Budvar hält den Streit über Markenrechte mit dem US-Konzern Anheuser-Busch nach dessen Kauf eines örtlichen Rivalen nicht für entschieden. In einem Überraschungscoup hatten die Amerikaner im Dezember die Markenrechte für Budweiser Bürgerbräu und Budweiser Bier von der kleinen Budweiser Bürgerbrauerei BMP erworben, wie nun bekannt wurde. Ein Sprecher der deutlich größeren Staatsbrauerei kündigte am Freitag an, dass mehrere anhängige Rechtsverfahren auch gegen den Lokalrivalen mit neuen Eigentümern weiterverfolgt würden. Was das Geschäft angeht, sieht die Brauerei Budweiser Budvar den Zukauf der Amerikaner indes gelassen. Die erworbenen Marken seien deutlich unterscheidbar von der Marke Budweiser Budvar, sagte Sprecher Petr Samec am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Der zweitgrößte Bierexporteur Tschechiens liefert sich seit Jahrzehnten einen Streit um die Marke Budweiser mit der Konkurrenz vor Ort und aus den USA. Der tschechische Künstler Martin Zett will mit einer Sammelaktion das umstrittene Buch von Tilo Sarrazin kritisieren. Die Aktion zur 7. Berlin-Biennale heißt in Anlehnung an den Sarrazin-Titel »Deutschland schafft es ab«. Der gebürtige Prager Zett hat dazu aufgerufen, das seiner Ansicht nach ausländerfeindliche Sarrazin-Buch »Deutschland schafft sich ab« an verschiedenen Sammelstellen abzugeben. Die Bücher sollen zu einer aufsehenerregenden Installation bei der Biennale werden. Danach werden sie recycelt. Einer der Unterstützer der Sammelaktion, das Haus der Kulturen der Welt in Berlin, will jedoch noch eine konzeptionelle Klärung. In der öffentlichen Debatte werde die Aktion mit den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen in Zusammenhang gebracht, sagte Intendant Bernd M. Scherer. Damit zeichne sich eine Polarisierung ab. Zum Sport. Die tschechische Handballnationalmannschaft startet am Sonntag mit einem Spiel gegen Deutschland in die Europameisterschaft in Serbien. Trainer Martin Liptak erklärte, das Ziel seines Teams sei das Erreichen der Hauptrunde. Daneben hoffe er, dass sich seine Schützlinge noch für die Olympischen Sommerspiele in London qualifizieren. Olympia hat auch die deutsche Mannschaft im Auge. Sie hatte es durch einen 11. Platz bei der Weltmeisterschaft 2011 ebenso versäumt, sich frühzeitig für London zu qualifizieren. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien wechselhaft bewölkt mit Schneeschauern. Es weht ein frischer Wind, in den Gipfellagen der Gebirge sind auch Sturmböen möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -1 bis +3 °C, in Lagen um 1000 Metern bei -4 °C. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Zu Ende der Woche die folgenden Themen. Chemotherapie ist eine harte Therapie. Die Chemikalien greifen den Körper und die Konstitution an. Um diese Nebenwirkungen zu mildern, laufen in Tschechien interessante Forschungen, die wir Ihnen vorstellen. Und Premiere, das erste iranische Filmfestival in Prag, ist diese Woche gestartet. Wir haben für Sie mit dem Organisator gesprochen. Im Anschluss an unsere tagesaktuellen Themen, wie immer am Freitag, unser Tschechischkurs und danach nimmt sie Martina Schneiber-Gower in unserer heutigen Rubrik Spaziergang durch Prag mit in eine Ausstellung im Prager Agneskloster. So viel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung und hoffe, Sie sind nun neugierig geworden. Bleiben Sie doch einfach dran. Die häufigste Methode bei der Behandlung von Krebserkrankungen ist die Chemotherapie. Weil aber bei dieser Behandlungsmethode in der Regel toxische Stoffe angewendet werden, fühlen sich die Patienten nach jeder Sitzung zumeist kraftlos und übel. Nun aber können sie hoffen, dass zukünftig bei einer solchen Chemotherapie mildere Stoffe verwendet werden, die eine weit schonendere Behandlung ermöglichen. Diese Hoffnung nähren besonders tschechische Wissenschaftler, die gleich an zwei erfolgversprechenden Forschungen beteiligt sind. Näheres dazu jetzt von Lothar Martin.
Tschechische und spanische Wissenschaftler haben ein Präparat entwickelt, das ganz neue Möglichkeiten zur Behandlung von Geschwulsterkrankungen schafft. Der Leiter des Forschungsteams im Mikrobiologischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Professor Vladimír Kšen, über die Zusammensetzung des Präparats. Das Präparat, das wir jetzt entwickelt haben, basiert auf der Kombination der Struktur von Silibinin und der Struktur der geschwulsthemmenden Stoffe aus dem grünen Tee. Diese Stoffe haben de facto keine toxischen Eigenschaften. Übrigens, Silibinin ist die am stärksten pharmakologisch aktive Substanz des Stoffkomplexes Silimarin, der aus den Früchten der Mariendistel gewonnen wird. Die sonst wenig beachtete Mariendistel und grüner Tee sind es also, die Krebspatienten in Zukunft zu einer schonenden, weil ungiftigen Behandlung einer Geschwulsterkrankung verhelfen sollen. Professor Kšen erklärt, was das neue Präparat bewirken soll. Es ist imstande, kleine Tumore schon im Keim zu ersticken und somit zu beseitigen. Aber es ist ebenso in der Lage, das Wachstum größerer Tumore zu stoppen. Das sei möglich, weil das Präparat die im Blut transportierte Nährstoffzufuhr zum jeweiligen Tumor stoppe und die Geschwulst sich somit nicht mehr vergrößern könne, ergänzt Kšen. Der Wermutstropfen im Becher der Vorfreude allerdings ist der. Die Forschungen an dem neuen Antikrebsstoff sind noch längst nicht abgeschlossen und bevor das entsprechende Medikament in die Apotheke kommt, können durchaus noch bis zu 10 Jahre vergehen. Das trifft auch auf die zweite Entdeckung zu, an der Wissenschaftler des Biophysikalischen Instituts der Akademie der Wissenschaften in Brünn maßgeblich beteiligt sind. Ihre Entdeckung, die sie in Zusammenarbeit mit Experten der britischen Warwick-Universität gemacht haben, besteht darin, dass sie andere Stoffe als das derzeit bei der Chemotherapie verwendete Platin erfolgreich getestet haben. Ganz konkret sei es eine Kombination aus Eisen und Zink, die das Platin eines Tages bei der Zytostatika ablösen soll. Dank dieser Kombination blieben die unerwünschten Nebenwirkungen nach einer Chemotherapie nahezu aus, hieß es. Derzeit aber erforschen die Wissenschaftler in Brünn noch weitere Stoffe, und für die Einführung ihres Präparats in die Medizin bräuchten sie nun vor allem Hilfe von außen, betont Professor Viktor Brabec. Wir sind Wissenschaftler, die an der Akademie der Wissenschaften Grundlagenforschung betreiben, aber wir sind keine Pharmakologen. Daher warten wir jetzt darauf, ob uns nicht das ein oder andere Institut aus Großbritannien oder Tschechien, das Forschungen zur Anwendung bringt, weiterhelfen kann. Některé instituce zabývající se spíše aplikovaným výzkumem nám v tomto
nepomohly. Das war Lothar Martin mit vielversprechenden Forschungen, die Krebspatienten Linderung verschaffen könnten. Nun zu einem ganz anderen Thema. Die Tschechen sind ja bekannte Cineasten und können sich nun in Prag davon überzeugen, dass auch im Iran hervorragende Filme gedreht werden. Denn seit diesem Mittwoch laufen im Kino Svetozar die iranischen Filmfestspiele. Gezeigt wird eine breite Auswahl von iranischen Filmen, die sich mit verschiedensten Aspekten der iranischen Gesellschaft und Kultur auseinandersetzen. Silvia Schmidt hat mit einem der Organisatoren, dem Produzenten Kaveh Daneshmand, über das Festival gesprochen.
Iranische Filme begeistern momentan die internationale Kritik. Nada und Simin, eine Trennung, ein Film des iranischen Regisseurs Asghar Farhadis, gewann mit dem Goldenen Bären den Hauptpreis der letztjährigen Berlinale. Er war damit der erste iranische Film, der in Berlin mit diesem Preis ausgezeichnet wurde und prompt noch eine Nominierung für den Oscar erhielt. Warum also dem tschechischen Publikum die hochgelobten Werke vorbehalten? Schließlich, so der Produzent Daneshmand, bietet gerade Tschechien mit seiner großen Kinokultur eine ideale Plattform. We do believe that cinema
is like an international language. Jeder Film spricht eine internationale Sprache, egal wo man ihn zeigt. Er spricht für sich selbst und muss nicht erklärt werden. Eine Hauptmotivation für uns war eigentlich das große kulturelle Interesse hierzulande. Wir glauben, dass die Zuschauer in Prag die iranischen Filme sehr gut aufnehmen werden. Das hat sich schon auf anderen Festivals, zum Beispiel in Karlovy Vary, gezeigt.
In der Tat zeigten die Besucherströme in der Eröffnungsnacht am Mittwoch, wie groß das Interesse am iranischen Kino ist.
Es scheint, als fänden Europäer die iranische Kultur irgendwie exotisch. Sie waren wahrscheinlich noch nie im Iran. Somit gibt unsere Kultur ihnen viele Fragen und Rätsel auf. Auf der anderen Seite ist das iranische Kino momentan natürlich auf Festivals enorm erfolgreich, sodass das europäische Publikum weiß, dass das iranische Kino wirklich etwas zu bieten hat.
Der internationale Erfolg wirke sich wiederum auch positiv auf die heimische Filmindustrie aus.
Natürlich öffnet der internationale Erfolg viele Türen für die Weiterentwicklung der iranischen Filmindustrie. Dadurch gibt es ein größeres Budget und mehr Möglichkeiten für die Umsetzung von erfolgreichen Werken.
Ein Hauptthema des Festivals ist die Rolle der Frau in der iranischen Gesellschaft.
Der Grund für unsere Themenwahl ist simpel. Im Iran gibt es viele Regisseurinnen und Frauen spielen seit jeher eine wichtige Rolle in unseren Filmen. Dadurch, dass wir Frauen in der iranischen Gesellschaft als Thema gewählt haben, wollen wir den Zuschauern ermöglichen, die iranische Gesellschaft selbst kennenzulernen. Versteht man erst einmal die Rolle der Frauen in einer Gesellschaft, kann man diese auch als Ganzes verstehen. Then you can have a very good understanding
of that society as a whole. Die meisten Zuschauer seien überwältigt von dem gewesen, was sich ihnen dort auf der Leinwand bot. Das betrifft gerade jene, die mit einem bis dahin eindeutigen Bild der iranischen Gesellschaft den Kinosaal betraten. All the people I talked to
were surprised. Alle, mit denen ich mich nach den Filmen unterhalten habe, waren sehr überrascht. Viele von ihnen waren geradezu schockiert, da das gerade Gesehene sich sehr von den erwarteten Stereotypen unterschied. Durch die Filme wurden sie mit realen Bildern des Irans und der dort lebenden Menschen konfrontiert.
Einziger Wermutstropfen ist die Abwesenheit iranischer Regisseure und Schauspieler. Zumindest für das Wegbleiben des Regisseurs von Nada und Simin gab es einen guten Grund. Er wurde nämlich zu den Golden Globes nach Los Angeles eingeladen. Dass andere Gäste nicht kommen konnten, lag an Visaproblemen. Die wurden allerdings nicht durch den Iran, sondern einen Zwangsurlaub der tschechischen Botschaft verursacht, die sich im Dezember zu einem Umzug entschloss. Aber auch ohne ihren Besuch ist das iranische Filmfest, das im Übrigen noch bis Sonntag läuft, mit seinem Dokumentar, Feature und Kurzfilm wärmstens zu empfehlen.
Sie hörten einen Bericht von Silvia Schmidt über ein weiteres Filmfestival in Prag. In unserem Sprachkurs bringen wir Ihnen heute Vokabeln rund um die Kirche bei. Viel Spaß beim Zuhören und Lernen.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Kirchenrestitutionen,
Církevní restituce,
haben in der vergangenen Woche fast zum Sturz der Regierung geführt. Der Streit in der Koalition wurde aber beigelegt, das Kabinett arbeitet weiter und in Tschechien gibt es die Hoffnung, dass es endlich zum Eigentumsausgleich zwischen Staat und Kirchen kommt.
Majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi.
Dabei geht es um die Rückgabe des Besitzes, die ja den Kirchen während des kommunistischen Regimes abgenommen wurde. Auf die Rückgabe folgen soll eine Trennung der Kirchen vom Staat.
Odluka církví od státu.
Wie sieht es eigentlich in Tschechien aus mit der Religion?
Náboženství.
Und welche Kirchen,
církve,
sind hierzulande am stärksten vertreten? Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011 haben fast 5 Millionen Tschechen die Frage nach der Religion nicht beantwortet. 3,6 Millionen Tschechen, das heißt etwa ein Drittel der Bevölkerung, sind konfessionslos.
Bez vyznání.
Und 2,1 Millionen haben eine Konfession.
Vyznání.
Die häufigste Religion hierzulande ist das Christentum. Die stärkste Kirche ist die römisch-katholische.
Římsko-katolická církev.
Die 1,1 Millionen Mitglieder hat. Diese werden als Katholiken,
Katholici,
bezeichnet. Es folgen große protestantische Kirchen, und zwar die evangelische Kirche der böhmischen Brüder,
Česko-bratrská církev evangelická,
mit 52.000 Angehörigen, den sogenannten
Evangelici,
und die tschechoslowakische hussitische Kirche,
Československá církev husitská,
mit 39.000 Mitgliedern. Zu weiteren stärker vertretenen christlichen Kirchen zählen die orthodoxe Kirche,
Pravoslavná církev,
die Zeugen Jehovas,
Svědkové Jehovovy,
und die Brüderkirche,
církev bratrská.
Über 700.000 Tschechen bezeichnen sich selbst als Gläubige,
Věřící,
die aber keiner Kirchengemeinschaft angehören. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Von der Kirchensprache zur Kirchengeschichte. Die Przemyslidenprinzessin Agnes war eine der herausragenden Frauenpersönlichkeiten im mittelalterlichen Böhmen. Bekannt geworden ist sie durch ihre karitative Tätigkeit, vor allem als Stifterin eines Spitals und eines Klosters. Im vergangenen Jahr ist sie 800 Jahre alt geworden. Erst ein paar Tage vor dem Ausbruch der Samtenen Revolution wurde Agnes von Böhmen heilig gesprochen. Verehrt wurde sie aber schon Jahrhunderte zuvor. Anlässlich ihres 800. Geburtstages wurde im Prager Agneskloster Ende des vergangenen Jahres eine Ausstellung eröffnet. Mehr erfahren Sie von Martina Schneiber-Gowa im folgenden Spaziergang durch Prag.
Spaziergang durch Prag. An die 300 Exponate, Gemälde, Plastiken sowie Handschriften sind in den Räumlichkeiten des Klosters zu sehen, das Agnes, tschechisch Aneška, selbst gegründet hatte. Das Kloster am rechten Moldauufer heißt Na Františku. Agnes wurde als Tochter des böhmischen Königs Přemysl Otokar I. geboren. Ihre Tante war die später heiliggesprochene Hedwig von Schlesien. Ihr wurde Agnes im Kloster Trebnitz zur Erziehung übergeben worden. Die ungarische Prinzessin, die heilige Elisabeth, war eine Cousine von Agnes. Die Przemyslidenprinzessin Agnes zog ein Klosterleben, einen politischen Heirat vor, für die sie als königliche Tochter vorbestimmt war. 1233 bewegte sie ihren königlichen Bruder dazu, ein Kloster zu gründen, dessen Äbtissin sie selbst wurde. Sie war im schriftlichen Kontakt mit Clara, der Weggefährtin von Franziskus von Assisi, und es gelang ihr, die Clarissine nach Prag zu holen. Agnes stiftete in Prag zudem ein Spital zu Ehren des heiligen Franziskus. Daraus ging später der böhmische Orden der Kreuzherren mit dem roten Stern hervor, der 1237 von Papst Gregor IX. Bestätigt wurde. 1237 legte die Przemyslidin das Amt der Äbtissin nieder, sie verlor aber nicht den Einfluss auf das Kloster. Agnes starb im Jahre 1282. Selig gesprochen wurde sie 1874. Die Ausstellung mit dem Titel »Die heilige Agnes, Prinzessin und Ordensschwester« wurde vor allem dank Initiative des Prager Erzbischofs Dominik Duka zusammengestellt, erzählt Wladimir Kellner. Er ist Kurator der Agnes-Ausstellung. Duka sei bemüht, historische Persönlichkeiten der Öffentlichkeit näher zu bringen, so Kellner weiter. Wir halten die Ausstellung für eine Hommage an die Prinzessin und auch einen Ausdruck der Dankbarkeit. Agnes wird schon für immer mit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei verbunden sein. Jahrhundertelang bemühte man sich um die Heiligsprechung von Agnes von Böhmen. Gelungen ist es erst kurz vor dem Fall des Kommunismus. Wir stellen hier historische Gegenstände aus, die an die Tätigkeit von Agnes erinnern. Zudem wollten wir die Entwicklung des Agnes-Kultes bis fast in die Gegenwart dokumentieren. An den Vorbereitungen der Ausstellung beteiligten sich neben dem Prager Erzbistum auch die Prager Nationalgalerie und die Karls-Universität, die unter anderem durch Kunsthistoriker Jan Reuth vertreten war. Professor Reuth?
Ich habe mich am Konzept der Ausstellung beteiligt und habe vorgeschlagen, welche Exponate hier nicht fehlen sollten, von den ältesten Gemälden bis zu den Kunstwerken aus dem 20. Jahrhundert. Jan Reuth macht in der Ausstellung darauf aufmerksam, dass nicht nur Agnes, sondern auch einige weitere Frauenpersönlichkeiten im Mittelalter Anhängerinnen der Mendikantenorden waren, vor allem der Klarissinnen und der Mennoniten. Ich halte es für natürlich, denn diese Orden haben im Unterschied zu den Benediktiner- oder dem Zisterzienserorden in den Städten gewirkt und dort die Predigerarbeit und vor allem die karitative Arbeit geleistet. Alle diese noble Damen, Agnes, ihre Verwandten Elisabeth von Thüringen, Hedwig von Schlesien, sowie die Schwester von Agnes, Anna von Böhmen, sie alle widmeten sich der Caritas. Sie hatten alle ein Mitgefühl mit den Kranken und Notleidenden. Agnes erlebte zudem die Bemühungen, als ein politisches Mittel benutzt zu werden, als sie an verschiedene europäische Herrscherhäuser zur Ehe versprochen worden war. Dies hat sie beeinflusst. Eines der wertvollsten Exponate ist Professor Reuth zufolge die sogenannte Buchners Arche. Es ist ein spätgotischer Altaraufsatz, den der Großmeister der Kreuzherren mit rotem Stern, Mikuláš Buchner, für die ursprüngliche mittelalterliche Kirche seines Ordens herstellen ließ. Die Arche wurde schon für die Agnes-Ausstellung im Jahre 1932 zusammengestellt. Es handelt sich um ein kunsthistorisch sehr bedeutendes Werk. Der Maler kannte bestimmt die Kunstschule von Köln sehr gut. Man sieht hier unter anderem ein Bild einer Heiligen mit einem Kranken. Die Abgebildete ist wahrscheinlich nicht Agnes von Böhmen, eher die heilige Hedwig von Schlesien oder Anna von Böhmen. Der Einfluss der frankenflämischen Kunstschule ist hier zu bemerken. An der Plastik der Madonna, die in der Mitte steht, sind wieder künstlerische Einflüsse aus Nürnberg zu erkennen. Die Kreuzherren haben sich nach den hussitischen Kriegen wieder erholt und dieses anspruchsvolle Kunstwerk bestellt. Auf der linken Altarseite wurde die Gründung des Klosters mit der königlichen Tochter Agnes dargestellt. Neben der Arche aus dem Jahr 1482 macht der Kunsthistoriker auf ein weiteres Exponat aufmerksam, das auch mit Mikuláš Buchner zusammenhängt. Es handelt sich um eine Monstranz aus der Barockzeit, die aus einer älteren Monstranz gegossen wurde, die eben Buchner einst herstellen ließ. Auf einem Schild, das von der ursprünglichen Monstranz stammt, ist wieder die Klostergründung abgebildet. Die heilige Agnes hält einen Kirchenbau in der Hand. Zu sehen ist auch der erste Großmeister der Kreuzherren Albrecht. Das Bild mit demselben Kirchenbau findet man im hier ausgestellten Brevier des Kreuzherren Großmeisters Lev aus dem Jahre 1356. Es ist zu sehen, dass die Kreuzherren die ursprüngliche Monstranz hochgeschätzt hatten. Denn das mittelalterliche Schild platzierten sie in den unteren Teil der Barockmonstranz. Das überhaupt älteste Porträt der heiligen Agnes ist im Brevier des Großmeisters Lev zu sehen. Agnes ist dort wortwörtlich als Fundatrix, also die Stifterin, bezeichnet. Die Handschrift stammt aus dem Jahre 1356. Ist neben diesem Porträt über Agnes mehr bekannt, Jan Reuth? Die Legenden schildern sie als eine sehr reizvolle Frau. Um Agnes warben viele bedeutende Männer, unter anderem Kaiser Friedrich II. Nachdem sie dem Orden beigetreten war, der sich nach verhältnismäßig strengen Regeln richtete, wurde sie mit einem asketischen Gesicht abgebildet. Und eher asketisch sieht Agnes auch auf den Gemälden aus, die erst einige Jahrhunderte nach ihrem Tod entstanden sind. Dazu gehören auch kleine Grafiken und Medaillen aus dem 20. Jahrhundert. Die Agnes-Ausstellung ist durch ein reichhaltiges Begleitprogramm ergänzt. Diese Woche begann ein Vortragszyklus, in dem auch andere Frauenklöster der böhmischen Länder oder der Stadt, da in dem Agnes in ihrem Kloster gelebt hat, ausführlich vorgestellt werden. Die Ausstellung ist im Agneskloster bis zum 25. März zu sehen.
Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir freuen uns, Sie wieder morgen, wie immer um 14 Uhr, begrüßen zu können. Bis dahin besuchen Sie doch einfach unsere Website www.radio.cz, denn dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte Sie Marco Zimmermann. Naslyšenou, bis zum nächsten Mal.